Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Die heutige Sendung heißt in der Nummerierung 193. Es ist nicht mehr weit bis zur 200. Sendung, die ja was Besonderes werden soll. Und ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und gebe jetzt dem Kollegen Wolfgang Rudolf die Chance, auch zu begrüßen.
Finde ich ja großartig. Na gut, dann nutze ich die auch. Wer weiß, wann ich die wieder mal habe. Ich begrüße Sie ganz herzlich, die jetzt zu Hause sitzen und die Lauscher irgendwo vor irgendeinem Lautsprecher haben, uns zuhören. Und ich hoffe, es wird so interessant wie sonst auch immer. Ich bin davon überzeugt, denn unsere Themen sind ganz, ganz wichtig. Wir haben einen Studiogast wieder da.
Und das ist keine Überraschung, Heinz Schmitz.
Ich war, glaube ich, schon mal hier.
War schon mal hier und er kommt auch immer wieder. Und hat immer wieder neue Sachen dabei, die ganz, ganz wichtig sind.
Heute will er über Notfallpläne sprechen mit uns.
Meint wir
er
sind
uns
selbst damit? Ein Notfall.
Ja, ich finde doch auch irgendwo. Ja. Und dann werden wir nach Dagstuhl schalten. Da werden wir ein Gespräch führen.
Ja, es geht über Mathematik, es geht wieder um sehr theoretische Dinge. Aber auch das macht ja Spaß, mal zuzuhören, weil man die sonst woanders überhaupt nicht erfährt.
Ganz genau.
Und da werden wir über Algorithmen reden und so weiter und so weiter.
Heinz, was versteckt sich hinter dem Thema Notfallpläne?
Hinter dem Thema Notfallpläne versteckt sich kaputte Rechner, kaputte Platten, kaputte Bänder. Mhm. Es ist so, die ganzen Daten liegen ja heute auf irgendwelchen Datenträgern. Meist auf Festplatten oder auf Solid-State-Platten, werden gesichert auf Bändern. Jetzt haben Rechner die Eigenschaft, irgendwann mal leider kaputt zu gehen. Das kommt nicht häufig vor, aber wenn es passiert, ist es teuer. Man schätzt die Kosten für einen Rechnerausfall in Deutschland auf 500 Euro pro Stunde, wenn es im Firmenumfeld ist. Wenn eine Datenbank davon betroffen ist, also da, wo die an sich die wichtigen Geschäftsdaten liegen, geht man sogar von 1750 Euro pro Stunde aus in Deutschland.
Also so im Rechenzentrum oder sowas. Ja.
Wie setzen Sie sich zusammen? Wo kommen die Kosten her?
Das sind
Nichtnutzung, klar.
Das sind A, Reparaturkosten, ja. Das sind Datenwiederherstellungskosten und das sind da teilweise auch dann einfach Geschäftsausfälle, die passieren. Mhm. Und das ist relativ viel. Man sagt, dass ein Datenbankausfall weltweit ungefähr 278.000 Dollar kostet. Durch die ausgefallenen Geschäfte hauptsächlich. Die Hardware ersetzen ist gar nicht mal so teuer. Wichtig sind die Daten. In Deutschland geht man sogar von 500.000 Euro aus.
Das geht ja so weit, wenn so eine Datenbank zusammengebrochen ist, dass sie gar nichts mehr verkaufen kann.
Zum Beispiel, ja. Stell mal vor, dass bei irgendeinem Online-Händler wie eBay, Amazon oder wie immer die großen heißen, dass bei denen die Datenbank abbraucht, denn können die stundenlang kein Geschäft mehr machen. Das sind direkt Millionen, Abermillionen.
Da kommt mir eine Sache in den Sinn. Ich sehe öfter so an Tankstellen und so weiter, dass da Leuchtlampen ausgewechselt werden, die gar nicht kaputt sind. Die leuchten noch, aber die werden ausgewechselt. Ja. Macht man das bei den Rechnern auch, dass man nicht kaputte Rechner schon mal auswechselt?
Bei den Rechnern weniger, bei den Festplatten macht man es. Die haben eine erwartete Lebensdauer. Die laufen ja 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die haben eine errechnete Lebensdauer. Ja. Die geben die Hersteller vor und nach der Zeit tauscht man die Platten vorsichtshalber aus, damit
heißt
eben sowas nicht passiert.
MTBF.
Ja, Meantime Between Failure. Ich kenne den Begriff auch.
Oh, hey, das hat ihr toll.
Ja, ne?
Oh, darf ich du zu dir sagen?
Na, temporär ja.
Ja. Zurück zum ernsten Thema. Also man tauscht die vorsichtshalber aus, weil es einfach zu teuer ist, das drauf hin. Das Schlimme dabei ist, hat so eine Untersuchung gezeigt, man hat so 1200 CEOs, Central Intelligence Officer, also IT-Chefs befragt, was denn nun los ist, dass 30% sagen, sie haben gar keine Notfallstrategie.
Gar keine?
Gar keine. 30%.
Das heißt also, die warten drauf, dass irgendwas ausfällt und dann reagieren sie.
Und dann reagieren sie. Und die anderen haben zwar eine, aber die wenigsten, das ist im einstelligen Prozentbereich, testet die Notfallstrategien regelmäßig. Und das ist besonders
gefährlich.
Ja,
wie soll man das denn machen? Eine Platte abrauchen lassen, oder?
Nein, man kann sich ja überlegen, okay, wenn mein Rechner abraucht oder meine Platte abraucht, gehe ich auf ein Backup-System, das hoffentlich dann gleich gespiegelt ist auf einem Cluster oder auf einem zweiten Plattenturm oder sonst was. Und das sollte auch die gleichen Daten haben. Diese Umstellprozesse sind leider nicht ganz so einfach. Denn diese Daten leben ja oder die Datenbanken leben ja. Es wird mal eben etwas am Rechner konfiguriert, es wird mal eben ein bisschen Software nachgedreht, es wird mal eben an der Datenbank eine Tabelle geändert oder sonst was. Und wenn das nicht regelmäßig auf das Notfallsystem übertragen wird, dann kann man das ruhig anlaufen lassen. Man hat aber entweder alte Daten und das Ganze funktioniert plötzlich nicht mehr. Und dann ist es genauso gut, ob man gar nichts hat. Und deswegen ist es für Firmen extrem wichtig, wenn man bedenkt, diese 500.000, die ein Ausfall kostet im Schnitt in Deutschland, ist extrem wichtig, solche Notfallpläne zu testen. Hm. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, von den Rechenzentren, die ich kenne, werden die wenigsten wirklich auf Ausfall getestet. Es gibt Planungen. Jeder, der eine Applikation plant, plant ein Notfallszenario.
Eins, gut, aber kann es denn sein, dass diese Ausfälle, wofür diese Notfallpläne ja gedacht sind, dass die so selten sind, dass es sich unterm Strich nicht rechnet?
Leider nicht. Jeder, der ein Rechenzentrum betreibt, wird das schon erlebt haben, dass ihm irgendwann mal was abbraucht. Ich habe jetzt vorige Woche eine Sache gehört, da ist gar nichts im Rechenzentrum passiert, da ist ein Baggerfahrer hergegangen und hat die Zuleitungen gekappt, die Datenzuleitung. Waren zwar zwei getrennte Provider angeblich. Leider haben sie an einem Punkt die Kabel gekreuzt und genau den Punkt hat der Baggerfahrer getroffen. Und dadurch war ein Rechenzentrum weg plötzlich. Mhm. Und da war in dem Fall auch kein wirklicher Notfallplan da. Jetzt konnte es Gott sei Dank von den Providern ziemlich schnell repariert werden. Sonst wäre das eine sehr, sehr teure Sache gewesen.
Aber was kann denn da ein Notfallplan ausrichten? Wenn das Kabel weg ist, ist das Kabel weg.
Zweites Rechenzentrum. Es gibt gerade in der virtuellen Welt sehr, sehr schöne Möglichkeiten, sowas zu spiegeln einfach.
Oder das Internet neu erfinden.
Das Internet ist ausfallsicher. Ja. Das ist ja damals so konzipiert worden vor 40 Jahren, dass auch große Teile ausfallen können und der Rest läuft immer noch weiter. Ja. Mit allen Schwächen, die man sich dabei eingekauft hat. In der virtuellen Welt kann man diese virtuellen Maschinen einfach spiegeln. Die kann man auch online spiegeln, Realtime-Spiegelung machen und hat dann ein Disaster Recovery, wie es auf Neudeutsch heißt, dass selbst wenn ein Rechenzentrum ausfällt, fährt man einfach das andere an und dann, oder es fährt sogar automatisch an. Man kann mit ganz, ganz wenigen Minuten Ausfall weiterleben. Den Verantwortlichen kann man nur ans Herz legen, testet eure Notfallumgebung, testet eure Pläne und haltet eure Dokumentation immer wieder auf dem aktuellen Stand. Sonst kann es wirklich sehr, sehr schnell sehr, sehr teuer werden. Und so eine Platte einfach austauschen im RAID-System, dann ist die eben kaputt. Dann steckt man eine neue rein, das synchronisiert sich selber. Bloß wenn die Datenbank abbraucht, wegen eines logischen Fehlers, dann kann das Geschäft pleite gehen.
Das kann natürlich auch bei einem kleinen Laden, bei einem kleinen Geschäft so sein. Mhm. Denn ich muss ja meine Daten speichern, vorhalten und ich muss ja auch dem Finanzamt Zugriff auf meine Daten geben. Und bin ja auch verpflichtet, ein Backup zu machen. Wenn meine Daten abrauchen, dann kann das Finanzamt sagen, gut, was weiß ich, hast du das bewusst gemacht oder nicht? Oder hast du das billig in den Kauf genommen? Jetzt schätzen wir dich mal. Und es wird nie zu niedrig geschätzt.
Klar, das ist die Geschäftsidee des Finanzamts, möglichst viel Geld einzutreiben.
Sag mal, da ist ja bei Quelle in den letzten Wochen passiert, dass Quelle nicht mehr erreichbar war, weil die einen Ausverkauf gemacht haben. Hätte man das auch als Notfall schon vorher erkennen können? Da passiert etwas, was wir aufbohren müssten?
Nein, ich glaube mal nicht. Und das ist ja nur eine Situation, dass sie durch diesen Ausverkauf einen Mordstraffic generiert haben. Ja. Und das war ja nicht vorher geplant von denen. Und warum sollte man für diesen Ausverkauf, wo die Sache zu Ende geht, jetzt nochmal zusätzliche Kapazitäten
anbieten? Also Kapazitätsaufbau ist teuer.
Das ist natürlich auch, weil ich habe es gestern auch im Radio, wo das damals gesagt, das ist nicht, habe ich natürlich auch probiert. Ich war dann wieder einer, der dachte, guckst du mal, ob Quelle kommt. Kam nicht. Okay, aber deshalb konnte das auch nicht funktionieren, wenn das jeder, der es im Radio gehört hat, ausprobiert hat.
Aber das geht ja von selbst. Also die Leute haben dann keine Lust mehr und die am hartnäckigsten weiter Lust haben, die werden dann irgendwann durchkommen. Und
naja, also auf jeden Fall, solche Dinge passieren und es passieren auch Dinge, dass die Computer kaputt gehen und so weiter.
Das hat man ja schon öfter gehört bei Webseiten, gerade wenn die neu geschaltet werden. Kennst du
ein paar Fälle, so ein paar richtig dicke Fälle?
Ich kenne Fälle, von der anderen Seite her. Ja. Da gingen Webseiten online und waren zu klein dimensioniert und sind dann nach ein, zwei Tagen einfach geplatzt.
CC2. Auch schon passiert.
Ja, das kann passieren. Das kann man vorhalten. Man nimmt sowas teilweise auch billigend in Kauf. Man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Peak, dann haben die Leute eben Pech gehabt. Aber das beruhigt sich hinterher wieder. Wenn man einen ständig steigenden Traffic hat, dann muss man das mit in die Planung einnehmen. Aber das kann man ja in den Statistiken sehen, die man hoffentlich führt.
Ja. Also wie sieht ein Notfallplan aus? Ganz kurz und knapp.
Notfallplan sieht aus, vorher planen, Backup-Szenario entwerfen, sauber dokumentieren, die Mitarbeiter einweisen und die Notfallpläne testen. Und zwar das in regelmäßigen Abständen.
Gibt es da was Schriftliches?
Von uns, wir werden das kurz ins Netz stellen. Ja.
Gut,
danke. Okay.
Jetzt haben wir am Telefon einen Professor Dr. Jürgen Giesel von der altehrwürdigen RWTH in Aachen, die ich ja selbst besucht habe und hatte eine sehr schöne Zeit, fast eine zu schöne Zeit verlebt habe.
An der RWTH an der, oder außerhalb der RWTH?
Außerhalb
RWTH.
Wir wohnten in Belgien, ein wunderschönes Haus mit 10.000 Quadratmeter Gelände, ein Schwimmbad und offenen Kamin. Und so, machen wir weiter.
Ah ja, gut.
Es geht um
ich
ein
wollte
Thema,
die Sache mit der RWTH nur relativieren.
Ja, gut. Es geht um ein Thema, was sich um die Interaktion versus Automation dreht. Und zwar war das Ganze ein Seminar in Darkstuhl und The Two Faces of Deduction. Was dahinter steckt, muss uns jetzt Professor Giesel erklären.
Ja, die zwei Seiten der Deduktion, Interaktion versus Automatisierung. Es geht darum, automatisch Beweise zu führen. Mhm. Und das Hauptanwendungsgebiet davon ist, dass man automatisch überprüfen möchte, ob Programme korrekt sind. Das heißt, man möchte Programmverifikation durchführen. Und da gibt es verschiedene Ansätze.
Welche Programme denn auch? Kann man da auch Windows überprüfen, ob das korrekt ist?
Ja, das wird tatsächlich gemacht. Aha. Also vielleicht nicht ganz Windows, aber einzelne Treiberroutinen werden dort tatsächlich verifiziert auf bestimmte Eigenschaften hin. Ja, also das ist tatsächlich inzwischen in der Anwendung angekommen und gerade Firmen wie Microsoft setzen das tatsächlich ein. Das hat sich auch in dem Seminar gezeigt, wo doch einige Vertreter gerade von Microsoft Research dort waren. Ja, das Was bei diesem Seminar jetzt besonders war, waren eben diese verschiedenen Ansätze. Es gibt also zum einen sehr leistungsfähige Systeme, die benutzergesteuert arbeiten, wo der Benutzer ziemlich geschult sein muss, um das System zu steuern. Und wenn er genügend Zeit und Arbeit hineinsteckt, dann kann man damit sehr, sehr komplexe Beweise führen und sehr komplexe Aussagen über Programme treffen. Nachteil ist, es ist sehr zeitaufwendig und man braucht einen sehr geschulten Benutzer. Und auf der anderen Seite gibt es Systeme, die versuchen, alles vollautomatisch zu machen, aber die sind dann natürlich sehr eingeschränkt hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und auch ihrer Ausdrucksstärke. Und wir wollten bei diesem Seminar Forscher aus diesen verschiedenen Ansätzen zusammenbringen und das Hauptziel ist dann im Endeffekt, dass man versucht, die vollautomatischen Tools mit den interaktiven zu koppeln, dass also die Sachen, die leicht sind, vollautomatisch gelöst werden sollten von entsprechenden Verfahren und Systemen. Und die Sachen, wo es schwer ist, da muss der Mensch halt eingreifen und entsprechende Tipps geben, entsprechend steuern.
Ich würde ganz gern mal etwas mehr wissen. Wie passiert denn so etwas? Ich stelle mir vor, ich habe irgendein Programm, es muss ja nicht gleich ein komplettes Betriebssystem sein. Was mache ich das? Wo tue ich das hin? Wie sage ich einem anderen Programm, hier ist ein Programm, das teste das mal. Muss das Programm dann, welches testet, wissen, welche Aufgabe hat denn dieses zu testende Programm? Welche Eingangsmöglichkeiten, Parameter, Größen, Befehle gibt es? Und was könnte herauskommen oder was darf nicht herauskommen? Wie macht man so etwas?
Also zunächst mal sollte man ganz klar beachten, es geht nicht ums Testen. Testen ist natürlich auch eine wichtige Tätigkeit, die man bei der Programmentwicklung machen muss. Aber hier geht es tatsächlich ums Beweisen. Testen ist ja immer das Problem, ich kann nur endlich viele Eingaben durchprobieren und danach habe ich zwar eine große Wahrscheinlichkeit, dass mein Programm korrekt arbeitet, aber ich habe vielleicht irgendwelche Sonderfälle vergessen. Also hier geht es wirklich ums Beweisen. Und Ihre Frage war jetzt, wie mache ich sozusagen deutlich, was ich denn beweisen will? Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also wenn man diese ganz mächtigen Verfahren betrachtet, diese ganz mächtigen Tools, da muss man im Endeffekt als logische Formel spezifizieren, was man beweisen möchte. Da gibt es verschiedene Logiken, in denen man sowas ausdrücken könnte. Und dann wird halt versucht zu beweisen, dass diese in einer logischen Formel ausgedrückte Aussage, dass die tatsächlich wahr ist für das Programm, was man gerade betrachtet. Es gibt aber auch viele andere Ansätze, wo man bestimmte Eigenschaften versucht zu zeigen. Also was weiß ich, dass bestimmte Variablen niemals so einen Pointer ins Leere zeigen oder dass irgendwelche Überläufe nicht stattfinden, dass ein Programm immer terminiert. Solche Eigenschaften, wo von vornherein klar ist, diese spezielle Eigenschaft möchte ich für mein Programm zeigen, das wird natürlich auch oft gemacht. Und das ist auch gerade etwas, was jetzt bei den Anwendungen, wie sie jetzt zum Beispiel bei Microsoft gemacht werden, dort im Vordergrund steht.
Und da gibt es also Programme, die so etwas automatisch machen können, die sich quasi selbstständig ausdenken, in Anführungszeichen, wie man denn nun beweisen kann, dass ein Programm das tut, was man erwartet und nichts anderes? Und
ja, im Prinzip schon. Also was viele Ansätze machen, ist, die versuchen, das Programm zu vereinfachen, zu abstrahieren. Die lassen also bestimmte zu komplizierte Dinge weg und sagen, was hier passiert, das weiß ich nicht. Und wenn man dann nachher trotz dieser vielen Abstraktionen dann noch zeigen kann, die gewünschte Eigenschaft ist erfüllt, dann ist sie tatsächlich erfüllt. Und wenn man es dann nicht zeigen kann oder gar zeigen kann, die Eigenschaft ist nicht erfüllt, dann folgt das noch nicht unbedingt für das ursprüngliche Programm, weil man so viele Abstraktionen vorgenommen hat, automatisch.
Was kam denn jetzt dabei heraus? Kam dabei heraus, ich brauche beides, ich brauche den Fachmann davor und ich brauche den Automaten?
Ja, ich denke, das kam auf jeden Fall heraus. Es ist auch so, dass in den meisten erfolgreichen Anwendungen dieser Techniken tatsächlich beide Arten von Tools auch eingebunden sind. Also zum Beispiel in den Microsoft-Anwendungen, die haben so eine ganze Kette von Tools, die sie hintereinander schalten und die greifen dabei unter anderem auch auf Systeme von verschiedenen Unis zurück, die halt bestimmte Aspekte gut lösen können. Also ich denke, das kam im Endeffekt heraus. Die verschiedenen Ansätze brauchen sich gegenseitig und insofern ist es sehr wichtig zu sehen, was können die anderen, wo können wir das am besten einsetzen, wo können wir das am besten einbauen.
Und diese 45 Leute, die in Dachstuhl waren, sind die alle mit diesem Problem beschäftigt?
Im Prinzip ja, natürlich jeweils mit unterschiedlichen Aspekten davon. Also manche beschäftigen sich mit Beweisverfahren für einfach nur Programme über Zahlen, über Integers. Oder andere beschäftigen sich mit Beweisverfahren für Programme über Arrays. Und dann wieder andere mit Beweisverfahren über, die sich nur mit der Terminierung von Programmen beschäftigen. Also es gibt verschiedene Fachleute für verschiedene Teilbereiche, aber alle arbeiten irgendwie, wenn man es grob sieht, in diesem Bereich, ja.
Also wäre es am besten, wenn wir alle diese Fachleute vor die Problemlösung setzen würde und dann noch einen Automaten dazu hätte.
Das wäre optimal. Das wäre optimal, wenn man wirklich das Ziel hat, ein konkretes Programm zu verifizieren, dann ist das sicher eine gute Idee. Aber das soll natürlich nachher möglicherweise auch von anderen Entwicklern bedienbar sein.
Wo sind denn die Grenzen des Systems? Kann ein solches Programm möglicherweise sich auch selbst überprüfen und beweisen, dass es richtig funktioniert?
Das wäre wünschenswert, ja. Das ist natürlich eine naheliegende Frage, die man sich stellt. Und es hängt davon ab. Also wenn man bereit ist, interaktiv das Ganze zu machen und beliebig viel Arbeit hineinsteckt, dann ist das im Prinzip möglich. Aber vollautomatisch ist es sicher nicht möglich. Also da gibt es theoretische Resultate, die sagen, das sind alles unentscheidbare Probleme und das kann nicht vollautomatisch laufen. Es gibt aber irgendwelche Teilprobleme da drin, die sind auch tatsächlich entscheidbar. Das geht dann runter bis zu Verfahren, wo es nur noch um Aussagenlogik geht, also nur noch um Aussagen über Variablen, die wahr und falsch sein können und dann muss eine erfüllende Belegung finden. Das kann man durchprobieren, lösen, aber es gibt natürlich intelligentere Verfahren, die sowas schneller rauskriegen. Also die Grenzen sind, es sind Probleme, die man meistens nicht automatisch immer lösen können wird, aber man kann versuchen, es besser und besser hinzubekommen.
Ich könnte so einen Automaten gebrauchen, der rauskriegt, ohne dass jemand hilft dabei, dass ich ein wahnsinnig guter Kerl bin und das beweisen würde. Das wäre toll. Ja, das so, ja, war ein schönes Gespräch, war sehr interessant, was wir da erfahren haben, dass es sowas gibt. Und was machen Sie in Aachen?
Ich bin dort Professor für das Gebiet Programmiersprachen und Verifikation. Aha. Also Verifikation passt insofern genau zu dem Thema des Dachstuhlseminars.
Ja. Und vielleicht kommen wir nochmal zu Ihnen zurück, wenn es um Programmiersprachen geht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall und alles Gute nach Aachen.
Ja, danke schön.
Viel Spaß noch. Tschüss.
Tschüss.
Herr Kollege Back, dein Geburtstag ist ein ganz besonderer Tag.
Mein Geburtstag?
Ja, ja. An dem Tag, an dem du 70 Jahre alt wirst, wird es
nach... Falls ich sie werde.
Ja, natürlich gut, ja, wirst du das. Wird es nach heutiger Aussage von Microsoft keinen Support mehr für XP geben. Der endet am Tag vor deinem Geburtstag, am 8.4.
Aha. Ist mir eigentlich egal, weil ich hatte niemals XP bei mir auf dem Rechner drauf. Mhm. Ich habe den Sprung gewagt von 2000 nach Vista.
Aber
bin
es gibt
ganz schön auf die Fresse mitgeflogen, aber habe es durchgestanden.
Und jetzt möchtest du wieder fliegen?
Windows 7 hatte ich bei mir auf dem Rechner drauf, vor 4 Wochen oder sowas. Komplett, also eine saubere Installation. Und habe dann festgestellt, dass mein Bluetooth nicht mehr ging. Und dass der Treiber von Toshiba dann 29 Euro kosten sollte, damit er mit Windows 7 laufen sollte. Und ich hatte einige Sony-Sachen drauf. Ich konnte nicht mehr heller und dunkler machen den Bildschirm. Also so typisch herstellerspezifische Sachen. Der hat die Tasten nicht mehr richtig belegt. So habe ich es also wieder runtergeschmissen. Ich bin jetzt wieder, und das ist ja mein Lieblingsbetriebssystem, Vista-User.
Naja gut, also wir kennen dich ja als Masochisten in Bezug auf Daten und Betriebssysteme. Aber viele Firmen denken da anders und sehen das auch anders und die lieben nach wie vor XP. Und zu diesem Thema haben wir Peter Welchung in der Leitung. Hallo Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Peter, wenn man das neue Betriebssystem kauft, wie schon bei Vista der Fall war, jetzt auch bei Windows 7 von Microsoft, hat man die Möglichkeit zu sagen, ich habe zwar ein neues gekauft, aber ich möchte lieber ein altes haben.
Ja, vor allen Dingen, wenn man einen neuen PC kauft, dann gibt es für Unternehmenskunden, weniger für Heimanwender, für Unternehmenskunden eine sogenannte Downgrade-Option, die Microsoft den Unternehmenskunden bzw. den Herstellern von PCs, also den sogenannten OEMs, extra angeboten hat. Man hat dann die Wahl, dass man etwa ein volles XP bekommt und nicht auf Windows 7 tatsächlich dann seine betriebliche Infrastruktur in Sachen Datenverarbeitung aufsetzen muss.
Ist ja eigentlich beknackt, was? Die bringen ein neues Betriebssystem auf den Markt und sagen, hier hast du einen Gutschein, du kannst auch das Uralte nehmen. Nicht das Alte, sondern das Uralte.
Ja, warum soll man dann überhaupt ein neues drauf tun?
Damit du das Uralte kriegst.
Tja. Ja, das Problem, das die OEMs hatten, also die Verkäufer von Hardware, war, dass die Leute lange, lange gezögert haben, sich überhaupt neue Hardware zu kaufen, weil sie gesagt haben, wir haben hier zwar eine veraltete Hardware, aber wenn wir eine neue Hardware kaufen und wenn es dann demnächst nach Vista das nächste Microsoft-Betriebssystem gibt, dann wissen wir ja nicht, ob all die Software, die wir bisher haben, damit auch funktioniert. Dann wissen wir ja auch nicht, wie tatsächlich dieses Betriebssystem aussieht. Das kann ja ähnlich wie Vista ganz große Probleme haben. Das ist alles viel, viel zu riskant und deshalb wollen wir weiter mit XP arbeiten und stellen erstmal neue Hardware-Anschaffungen zurück. Und daraufhin sind natürlich dann die Verkäufer von PCs tätig geworden, die OEMs, und haben Microsoft gesagt, da müsst ihr etwas für uns tun. Und Microsoft hat diesem Druck dann sozusagen nachgegeben und hat eben eingeräumt, okay, es gibt so eine Downgrade-Möglichkeit, auch bei Windows 7. Die Leute können dann ein XP haben. Und Unternehmenskunden, ganz erstaunlich jetzt in den ersten Wochen, nachdem Windows 7 auf den Markt gekommen ist, wird von sehr, sehr vielen Unternehmenskunden wird diese Downgrade-Möglichkeit auch tatsächlich in Anspruch genommen.
Ja, da frage ich mich doch, warum diese Unternehmenskunden den neuen Rechner kaufen mit Betriebssystem, damit sie dann ein neues haben und downgraden können. Dann können sie doch gleich einen Rechner ohne Betriebssystem kaufen und können das alte Betriebssystem aufspielen. Das ist ja legitim.
Ja, zum einen bekommt man alte Betriebssysteme nicht mehr einfach so am Markt und man kann die alten, vor allen Dingen, wenn die an die konkrete Hardware gebunden sind, auch nicht einfach weiterverwenden. Und zum Zweiten ist das ein ziemlicher administrativer Aufwand. Also der ist um vieles, vieles teurer, als wenn ich mir einfach von einem OEM tatsächlich dann neue Hardware mitsamt des Betriebssystems eben in die Firma stellen lasse.
Hilf mir mal zu verstehen, was du jetzt gesagt hast. Als eingefleischter Linux-Jünger begreife ich es nämlich nicht. Wenn ich mir einen neuen nackten Computer kaufe, dann hole ich mir natürlich irgendwoher aus dem Netz, das habe ich nochmal vorher gemacht, ein neues Betriebssystem und schiebe das da drauf und installiere den Kram. Wenn ich ein Windows habe und ich habe irgendwo auch noch ein XP bei mir rumliegen auf CD, dann könnte ich natürlich auch das nehmen und könnte es auf meinen Rechner installieren. Wo ist denn jetzt hier das Problem? Wieso sagst du, das sei an Hardware gebunden? Wenn ich einen Rechner mit Hardware gekauft habe, und also Hardware der Rechner und ein Betriebssystem, dann kann ich doch dieses Betriebssystem auch auf den nächsten Rechner draufschieben oder ist das nicht erlaubt?
Nee, nicht unbedingt. Da schauen wir ganz konkret und deshalb hat ja Microsoft auch sehr, sehr unterschiedliche Lizenzvereinbarungen, Lizenzverträge. Es gibt ja fast ein halbes Dutzend unterschiedlicher Arten von Lizenzverträgen. Schau genau in deinen Lizenzvertrag, ob du das darfst. Und auch einfach so ein Windows irgendwo aus dem Netz runterladen wird nicht funktionieren, weil es das entweder nicht gibt oder weil man das dann einfach faktisch rechtlich gesehen nicht aufspielen darf. Man darf auch nicht einfach so davon ausgehen, dass ein XP, das ich auf irgendeinem Rechner, den ich vor vielen Jahren gekauft habe, mal hatte, dass ich das jetzt einfach nehmen und auf einen neuen Rechner übertragen darf. Da können lizenzrechtliche Vereinbarungen dagegen stehen und wenn so etwas herauskommt, dann kann das sehr teuer werden.
Ist das denn rechtens überhaupt? Dass ich, wenn
ja, wenn das in den Lizenzvereinbarungen steht, wenn das in den Lizenzvereinbarungen steht, dann hat ja der Käufer zugestimmt und dann ist das rechtlich vollkommen in Ordnung.
Naja, also die Sache mit dem zugestimmt ist noch ein ganz anderes Thema. Da habe ich heute Morgen, als ich hier in Köln ankam, gerade noch eine Story erzählt. Man kann ja Dinge, solche Lizenzbestimmungen in der Regel nicht vor dem Kauf einsehen, sondern erst nach dem Kauf kann man die Verpackung öffnen. Und wenn ich dann lese, was da drin steht und ich will es nicht, kann ich den Kram auch zurückgeben. Gut, aber das führt jetzt eigentlich vom Thema weg. Ich habe also jetzt verstanden, wenn ich einen Rechner mit Windows gekauft habe und mein Rechner geht kaputt, dann kann es durchaus sein, dass ich dieses alte Windows gegen ein gleiches neues Windows austauschen muss, weil ich das auf dem nächsten Rechner, den ich jetzt unbedingt brauche, nicht verwenden kann. Absolut irrwitzig für mich, aber gut. Und diese Firmen, die jetzt versuchen, auf ihrem alten Betriebssystem zu bleiben und deswegen ein neues Betriebssystem kaufen, um dann zwei Schritte zurückzugehen. Wie sieht das eigentlich dann aus? Weißt du, wie das lizenzrechtlich ist? Dürfen die das nur auf den Rechner, den sie gekauft haben, dieses alte XP aufspielen? Oder können die das zum Beispiel auch auf einem anderen Rechner, natürlich nur einmal, aufspielen?
Ja, das hängt wiederum von den Lizenzvereinbarungen ab. Da gibt es teilweise sehr individuelle Lizenzvereinbarungen. Da gibt es einige Lizenzvereinbarungen, die sehen vor, dass eben nur auf dieser gekauften Hardware so etwas dann auch aufgespielt sein darf. Und die Unternehmen machen das, weil sie zwei sehr starke Kritikpunkte an Windows 7 haben. Ein Kritikpunkt ist, dass sich in Windows 7 Netzwerke eben Rechner, die mit älteren Betriebssystemversionen, also auch ganz unterschiedlichen Betriebssystemen arbeiten, nur mit sehr großem Aufwand einbinden lassen. Vor allen Dingen auch Rechner, die mit beispielsweise XP oder noch älteren Windows-Versionen arbeiten. Und der zweite Kritikpunkt, der besteht darin, dass die Anbindung von Windows 7 an den Exchange-Server im Wesentlichen nicht den Erwartungen entsprochen hat, die die Unternehmen hatten. Also da war auch noch sehr viel Nachprogrammieraufwand zu leisten. Und deshalb sagen die Unternehmen, bevor diese Punkte nicht ordentlich gelöst sind, wollen wir doch lieber noch abwarten und setzen so lange nach wie vor auf XP, auch wenn wir jetzt doch dringend eine neue Hardware brauchen. Deshalb dann die Downgrade-Möglichkeit.
Na, also, alles ein bisschen komisch, ne?
Ja, wenn ich mir das so überlege, also die Reihe ist dann XP, Vista hat nichts gebracht, W7 wollen zurück. Die Leute nicht mehr haben. Dann gehen wir genau wie von Vista auf XP, auch von W7 wieder zurück auf XP. Wird denn irgendwann mal Microsoft ein Betriebssystem bringen, wo die Leute einfach sagen, okay, fein, das ist es, kompatibel, abwärtskompatibel, läuft alles. Denn Windows 7 sollte ja nun eigentlich diese großen Probleme, die Vista mit sich gebracht hat, ausgeräumt haben. Scheint nicht so zu sein, oder?
Naja, also die großen Probleme, die Vista hatte, die sind ausgeräumt. Es geht jetzt noch sozusagen um so ein bisschen Feintuning, aber dieses Feintuning kann eben Firmen auch ganz schön zurückwerfen, wenn bestimmte Treiber nicht laufen, wenn bestimmte Netzwerke so nicht eingebunden werden können. Und deshalb warten Firmen ab, bis eben tatsächlich diese Schwierigkeiten auch beseitigt sind. Beispielsweise auch die Schwierigkeiten, dass ich Software, die für XP geschrieben wurde, in einem eigenen XP-Modus in Windows 7 vollkommen kompatibel laufen lassen kann. Also ich persönlich habe da schon die Einschätzung, Windows 7 wird sich mittelfristig durchsetzen, aber die Firmen sind erst nochmal zögerlich und nehmen deshalb diese Downgrade-Möglichkeit in Anspruch, bis sie eben sicher sein können, dass die Kinderkrankheiten von Windows 7 dann auch beseitigt sind und dass sie dann eben tatsächlich auf dieses neue Betriebssystem mit ihrer teilweise ja etwas älteren Software, die aber auch nicht eben alle paar Jahre neu gemacht werden kann, weil sie sehr betriebsspezifisch ist, dann migrieren können.
Also ein Zwischenschritt, eine Übergangshilfe für die Firmen und eine Entwicklungshilfe für Microsoft.
Also bei mir, der ich jetzt wieder Vista am Laufen habe, ich habe gemerkt, nachdem ja Vista so viele Updates gekriegt hat, dass er einen halben Tag lang war mein Rechner damit beschäftigt, als ich das alte Vista aufgespielt habe, die Updates zu holen. Der hat gar nicht mehr aufgehört. Und mein Rechner, Vista-Rechner, ist heute so ähnlich wie ein Windows 7-Rechner. Also der braucht weniger Speicher und ist schneller geworden und so weiter und so weiter. Schon alles sehr, sehr komisch. Am liebsten hätte ich eigentlich Windows 2000 zurück. Das war ein schönes Betriebssystem und hat immer gut funktioniert.
Ja, Windows 2000, da gibt es nach meinem Wissen keine Downgrade-Möglichkeit. Also da wirst du wohl Pech haben. Das wirst du nicht einfach so
wiederbekommen. Ja, da stellt man ja auch den Support ein.
Gut, also können wir allen Leuten sagen, wartet ab bis Wolfgang Back 70 Jahre alt wird, dann könnt ihr euer Vista von Microsoft nicht mehr gewartet bekommen. Bis dahin seid ihr allerdings sicher. Danke, Peter. Tja, war eine ganze Menge unterschiedliche Informationen, die wir da heute aus den Leuten herausgekitzelt haben.
Aber schön, ne? Aber klang schön. Vieles klang zuerst sehr, sehr kompliziert und löste sich dann doch auf, dass man es auch erklären kann.
Ja, ich denke auch. Ja, was aus Windows 7 wird, offensichtlich läuft es langsam an. Unsere Programme, die nachsehen, ob andere Programme in Ordnung sind, das haben wir gehört, wird es auch geben. Vielleicht irgendwann mal für ein Betriebssystem, aber für heute war es das.
Daumen nach oben.
Und immer EBIP.
Und Zicke-Zacke.
Und ein Bit übrig behalten.
Zicke-Zacke.
Du sollst ruhig sein. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.